Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 63. Und nachdem wir in den letzten Folgen viel über die Damen-Nationalmannschaft gesprochen haben, natürlich auch zu Recht, weil da war eine ziemlich erfolgreiche Women's Eurobasket mit dabei, da haben wir einige Folgen zugemacht, sind wir jetzt wieder mit den Herren unterwegs, Lukas.
Genau, es ist diese Zeit des Jahres, der WM-Sommer steht vor der Tür. Wir sind hier in den ersten Zügen des Training Camps in Bonn, im schönen Bonn. Wo heute Abend das erste Scrimmage-Game stattfindet und morgen das erste offizielle Testspiel.
Beide genau. Gegen Schweden.
Gegen Schweden, genau. Und danach geht es weiter nach Berlin, Hamburg, Abu Dhabi, um dann ready zu sein für Okinawa.
Ja. Und kommen noch so einige spannende Gegner dann auch. In Berlin ist es Kanada, da gibt es auch noch ein paar Tickets für das Spiel. Und beim Supercup dann Neuseeland mit dem Hakka, China und auch nochmal Kanada. Wie du schon sagst, in Abu Dhabi dann gegen USA und Griechenland die letzten.
Mit dem einen oder anderen Kanadier hat unser heutiger Gast sicherlich auch noch irgendwie vielleicht ein Hühnchen zu rupfen sogar. Wer weiß, wir finden es raus.
Können wir mal gucken. Ja, ihr habt gelesen, wer es ist. Er sitzt auch schon vor uns und ist da. Herzlich willkommen, Daniel Theiss.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist.
Wie geht's dir? Ganz einfache Frage zum Auftakt.
Mir geht's gut. Also die ersten zwei, drei Tage im Training Camp waren natürlich ein bisschen anstrengend. Das erste Mal 5 gegen 5 gemacht nach 6 Monaten für mich. Die letzten zwei Tage waren dann mehr taktisch, defensiv ein bisschen ausgerichtet. Und ja, aber ich habe 6 Monate darauf gewartet, auf den Sommer, auf den WM-Sommer, die Jungs wiederzusehen, mit der Nationalmannschaft anzufangen. Und deswegen, mir geht's super.
Du hast gesagt schon, die letzten 6 Monate kein 5 gegen 5. Wann hast du dich jetzt hier angefangen vorzubereiten auf das Trainingslager?
Ja, schon. Also nachdem die Saison vorbei war, dann für mich im, ich glaube, 10. 11. April oder sowas. Da war dann für mich wirklich, dass die Vorbereitung losging. Ich habe meine komplette Ernährung umgestellt, dass ich körperlich fit bin, gesund bin, dass ich wirklich zu mehr als 100% dann hier im August, wenn wir anfangen, dass ich halt wirklich auf dem höchsten Niveau bin.
Was heißt Ernährung umstellen? Was machst du dann?
Ja, für mich dadurch, wenn man in der Saison weniger spielt, man geht gut essen, dann wird es halt irgendwann halt auch, geht es in die andere Richtung. Ja. Und ich habe dann nach Saison, ich glaube knapp 8-9 Kilo, habe ich verloren, das ist einfach, aber auf Reha, auf meine Knie, dass es einfach alles ein bisschen abgestimmter ist, dass ich mich wieder besser bewegen kann und einfach ja wohler fühle und einfach für die ganze Gesundheit, für Basketballerische hat es mir sehr geholfen. Und ich hatte das Glück, dass meine Frau zu Hause einfach nur, die ist Certified ist Ernährungsberaterin so.
Okay, ja.
Und die hat wirklich einfach nur alles auf den Tisch gestellt, hat gesagt, ist.
Sehr gut.
Perfekte Bedingungen. Ist das sozusagen, weil du hast irgendwann so einen Post abgesetzt, DT 2.0 is on the way oder sowas? Ist das der Theiss 2.0?
Ist auch ein Teil davon gewesen, ja. Ich habe angefangen mit auch Mental-Coaching, was ich einmal in der Woche mache mit Sitzungen, wo man Übungen bekommt. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich eine, ich glaube, es sind so 3-3,5-minütige Sprachmemo, die ich mir anhöre, wo du gewisse Sachen machst, abends, bevor ich ins Bett gehe, noch was. Dass du einfach visuell einfach dir Sachen vorstellst, wie es ist, und das ist alles ein Teil davon.
Spannend.
Okay. Und ein Teil wahrscheinlich davon auch, nehmen wir gerne mal so, jetzt fehlt mir das Wort, also wir gehen ja manchmal auf ältere Podcast-Folgen zurück, Simon Iden, mit dem hast du wahrscheinlich dann auch viel gearbeitet. Wir haben nämlich mit ihm schon mal eine Folge gemacht, mit deinem Physiotherapeuten, mit dem hast du wahrscheinlich dann jetzt auch viel zusammengearbeitet.
Ja.
Der ist ja auch hier mit
bei. Genau, also wir haben ja klar über das Jahr über nach meiner Knie-OP und sowas oder so mussten wir viel machen. Aber jetzt auch nach der Saison natürlich nicht durchgehend. Irgendwann brauchte ich auch mal eine Pause von ihm, dass ich ihn nicht zu viel sehen kann, zu viel reden kann. Aber nee, ist natürlich ein wichtiger Teil davon.
Genau.
Weil ich meine, nur trainieren und Ernährung, das bringt dir auch viel, aber du musst natürlich auch auf deinen Körper auf eine Art aufpassen.
Ja.
Und da ist Simon schon ganz wichtig an meiner Seite. Deswegen macht er den ganzen Sommer auch mit jetzt, reist schön hin und her von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, dass ich da wirklich auch verletzungsvorbeugend auf jeden Fall arbeite.
Also wer da nochmal schauen will, ein bisschen runterscrollen in den Folgen, irgendwann mal so vor 20, 30 Folgen war dann die Folge mit Simon Iden. Letztes Jahr bist du ja eben leicht angeschlagen, dann leider ins Trainingslager gekommen, da hast du die Verletzung, von der du gerade schon sprachst, mitgetragen, aber jetzt ist für dieses Jahr alles ready und Theiss 2.0 ist fit für alles, was kommt.
Ja, alles ready, bin wirklich beschwerdefrei. Also na klar, wenn du ein bisschen runterläufst nach so viel Zeit, dass du vielleicht den Unterrücken hier ein bisschen da merkst, aber es für mich ist jetzt, also vielleicht ein kleines Wehwehchen hier und da, aber es ist nichts Gravierendes mehr. Und letztes Jahr war, mit dem Knie war es oder so knapp mit der Europameisterschaft dann zu spielen. Dann habe ich es geschafft, habe mich danach halt dann wieder aus der Bahn geworfen mit der Knie-OP und alles. Aber die 6 Monate habe ich jetzt so gut wie möglich genutzt.
Ja. Und jetzt seid ihr seit Montag hier in Bonn alle zusammengekommen. Wie waren so die ersten Tage? Wie war das Wiedersehen mit dem Team vom letzten Jahr?
Ja, natürlich. Also ich persönlich habe mich natürlich mega gefreut, die Jungs wiederzusehen. Ich meine, in der Saison sieht man nicht ganz so viele Gesichter. Über das Jahr spricht man natürlich immer mal wieder mit jemandem. Wir waren, glaube Ende Mai, Anfang Juni haben wir Familienbesuch in Mailand gemacht. Da waren wir bei Johannes und seiner Familie. Haben uns 2 Spiele angeguckt im Halbfinale, wo wir waren, haben Zeit verbracht. Und klar, ich meine, der Erfolg letztes Jahr hat natürlich viel dazu beigetragen, dass man dann noch mehr mit noch mehr Vorfreude, noch mehr Spaß und noch mehr einfach Erfolgshunger dann noch in den Sommer startet.
Ja. Wie sehen jetzt die ersten Trainingstage für euch aus? So, könnten wir so einen Tag beschreiben, von morgens bis abends?
Montag war, glaube ich, so, kamen wir bis 12, 12.30, 1 war Anreise, waren wir alle da und dann am Abend sind wir in die Halle gegangen, war es nur leichtes Bewegen, bisschen werfen, bisschen laufen, paar taktische Dinge besprochen. Dann haben wir Dienstag, Mittwoch war schon mehr. Dienstag hatten wir 2 Einheiten, haben morgens auch wieder ein bisschen taktisch gemacht, werfen. Und Dienstagabend haben wir dann schon 5 gegen 5 gemacht, dass wir wirklich alle einfach in den Rhythmus kommen und machen. Mittwoch genau das Gleiche, wirklich direkte Attacke, 5 gegen 5, so viel wie es geht. Das alle, ich glaube, es geht ein bisschen um Rhythmus zu kommen, in Game Shape zu gucken, konditionell, wer wo ist. Und dann war gestern wieder ein leichterer Tag. Gestern war morgens oder am Donnerstag zum Beispiel, morgens war individuell im Krafttraining, wer gehen möchte oder nicht. Und abends war dann auch Teamtraining, wo eigentlich auch wieder gespielt werden sollte. Die Schiedsrichter waren auch schon da, aber Gordy hat dann seinen Plan umgestimmt, dass wir nach so vielen Tagen, dass wir ein bisschen ruhiger angehen müssen und haben dann gestern viel taktisch gesprochen. Ja.
Und was auch noch dazu gehört, muss man noch einwerfen, Mittwoch war auch noch ein Media Day. Musstet ihr natürlich noch ziemlich viel Sachen machen für die Sponsoren, für Fotos, für Videos. Ne? Das gehört am Anfang auch immer so dazu, aber war noch ein großer
Teil. Also uns wurde das ja verkauft wie unser freier Nachmittag. Freier Nachmittag und Abend.
Kein Sport.
Von Gordy wurde es dann so verkauft, ja. Ich glaube, beim Mittagessen oder Trainingsplan genießt du einen freien Nachmittag.
Wow, unglaublich. Aber wo wir schon beim Thema sind, ich hatte den Eindruck, dass du den Tag mit Humor und einer guten Brise Gelassenheit verbracht hast, obwohl du ja für dich ja auch immer sehr viel ansteht an so einem Tag. Ist das dein Geheimrezept jetzt mittlerweile für die Media Days?
Ja, solange ich mir hier nicht zu viel Sachen machen muss, die ich nicht machen möchte, rumschreien und mich ein bisschen hier zum Clown machen, dann geht das schon. Nein, natürlich gehört es dazu. Ich meine, über die Jahre lernt man es. Es gehört einfach zum Alltag beim Basketballgeschäft so ein bisschen dazu. Man soll dabei Spaß haben. Es hilft natürlich, dass wir hier im Hotel sind. Wir haben so oder so nirgendwo hinzugehen, außer zurück ins Hotel. Also deswegen, wenn es noch gut organisiert ist, wie es meistens ist, natürlich hängt es mit der Zeit ein bisschen hinterher und kann man halt nicht beeinflussen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hatten alle auch Spaß.
Wir haben uns Mühe gegeben, dass wir so effizient wie möglich sind.
Habt ihr euch den Morgen frei gemacht, dass ihr ein bisschen da aufgebaut habt und ja, dann war's
das. Genau. Ja. Morgen frei ist das Stichwort. Irgendeiner muss die Füße hochlegen da, weißt du doch. Ja. Lass uns über die ersten Trainingseinheiten so ein bisschen sprechen. Ich finde, man hat gemerkt, dass du einfach richtig Bock hast. Ich glaube, es war die eine der ersten Aktionen im 5 gegen 5 hier überhaupt, wo du den, ja, may he rest in peace, arme Jonas Wohlfahrt Bottermann einfach aufs Poster gepackt hast. Irgendwie danach auch 2, 3 Blocks. Also gewinnst du hier die Freude am Spiel zurück so ein bisschen?
Definitiv. Also wie gesagt, ich habe letztes Jahr 7 Spiele gespielt, sprich Verletzung. Dann haben die Pacers sich entschieden, halt einfach mit jüngeren Spielern zu spielen. Und ich habe 6 Monate auf den Korb geworfen mit entweder alleine oder mit einem Trainer. Also deswegen habe ich mich aus 5 gegen 5 gefreut, dass ich körperlich einfach so fit bin wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Verletzungsfrei, natürlich leichter geworden, was mir natürlich in dem Ganzen hilft. Und ja, und dann macht es mir natürlich auch mehr Spaß, wenn du einfach dich leichter fühlst, fitter und du bewegst dich übers Feld ohne irgendwie Schmerzen rechts und links und hast einfach Spaß am Basketballspielen. Und deswegen gehe ich jetzt, jedes Training für mich ist wichtig, in den Rhythmus zu kommen, dass ich da wirklich 100% spielbereit bin. Und deswegen ist es halt jetzt nicht so, dass ich jetzt ins Training gehe und ein bisschen rumeier, sondern für mich ist das extrem wichtig.
Du hast danach zu mir gesagt, du wolltest den Leuten mal zeigen, dass du noch springen kannst, um das zu beweisen. Bist du auf so einer Tour hier vielleicht auch gerade, wo du einfach nochmal klarstellen willst, ey, meine Karriere ist noch hier lange nicht vorbei und ich habe noch einiges zu geben?
Definitiv, das gehört natürlich auch dazu. Mit dem schweren Jahr letztes Jahr, mit der Verletzung, dass ich jetzt einfach noch zeigen will, dass ich genauso noch spielen kann wie vor einigen Jahren. Also fit sein gehört dazu, dass ich noch springen kann. Freut sich ja auch unser Assistant Coach immer, Brad. Der lacht dann auch immer und hat es lange nicht so gesehen, aus NBA so ein bisschen, aber hier im Sommer natürlich noch nicht ganz so. Und ja, wie gesagt, das ist ja auch eigentlich, ist ja auch mein Spiel, das Athletische. Und wenn mir das fehlt, dann ist natürlich fehlt die größte Stärke bei mir.
Du hast jetzt gerade den Faktor Spaß für dich persönlich schon angesprochen, aber das ist wahrscheinlich auch im Team das Wichtige, das es zählt. Man hat es letztes Jahr gesehen, der Zusammenhalt im Team, der war für den Erfolg sicherlich mit ein sehr wichtiger Grundstein. Die Chemie hat einfach zwischen den meisten gestimmt. Spaß ist ein Faktor, aber wie entsteht sowas noch, dass so ein Zusammenhalt da kommt?
Ja, also wie Gordy auch immer schon letztes Jahr gesagt hat, es ist wichtig, dass wir ganz früh, oder wenn wir das Team, die Leute, die spielen, die 12 Leute, 14 Leute, wie auch immer sind, die zusammen sind, dass wir uns als Team dann entwickeln. Wir müssen aneinander vertrauen auf dem Feld und auch außerhalb müssen wir, weil wenn man außerhalb Probleme hat, du verstehst dich nicht oder irgendwie ist was, dann wird das auf dem Feld auch nicht einfach weg sein. Und jetzt ist wichtig, wir verbringen viel Zeit, ich meine klar mit den ganzen Trainingseinheiten, aber auch mit Mittagessen, Leute sitzen zusammen, spielen Karten, trinken Kaffee, so ein bisschen. Und natürlich der Erfolg im letzten Jahr hilft, also Erfolg hilft natürlich immer, dass man mehr Spaß hat, mehr zusammensteht. Und ich glaube, wenn du als Team wirklich zusammenstehst, hilft dir das auch vielleicht, einige Schwächen auf dem Feld auch vielleicht zu covern. Also es bringt dir nichts, wenn du die besten Individualspieler hast, aber die spielen nicht zusammen.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, Gordy will natürlich möglichst schnell diesen 12-14er Kader zusammen haben. Das ist ja auch so, soll vielleicht jetzt schon eben nach Bonn entschieden werden. Normalerweise, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, bist du ja Teil des Teams, sagen wir schon fast gesetzt für die allermeisten und wahrscheinlich auch für dich selbst ein Stück weit. Wie gehst du damit um, dass aber jetzt noch irgendwie gecuttet wird?
Ja, also ob man davon ausgeht, ist natürlich, dass da zurück zum Punkt, dass ich trotzdem jedes Training so angehe, als wirklich, dass es um alles geht. Also ich komme jetzt nicht hierher und eier rum und gehe damit rein, ja, ich bin so oder so dabei, ich kann machen, was ich will. Also das passt nicht zu mir, das gehört nicht ins Team und so sieht es aber auch keiner. Also wer die Trainings gesehen hat und dass es dann auch wirklich schon wirklich competitive zur Sache ging. Also die 5 gegen 5 sind nicht einfach nur so, ja, wir geben jetzt mal leichte Layups ab und natürlich wollen wir niemanden verletzen im Fastbreak, lässt du jemanden mal durchgehen. Also, aber ansonsten, es wurde körperlich, es wurde diskutiert mit jemandem natürlich, der immer ganz weit da oben dabei ist, wo wir keine Namen nennen wollen.
Jeder weiß, wer gemeint
ist. Jeder weiß es. Aber das gehört alles dazu. Also es ist jetzt wirklich niemand hier da, der dann sagt, ich muss nicht so viel machen, ich muss mich ausruhen für die WM oder sowas, auf gar keinen Fall.
Wie wirkt sich das Thema Konkurrenzkampf, glaubst du, so auf die Dynamik des Teams aus? Ich meine, wir sind jetzt hier mit 18 Spielern, allen ist klar, gerade also den Führungsspielern vielleicht eher für dieses eher weniger ein Thema, aber es sind ja noch Leute dabei, die einfach tatsächlich um den Platz kämpfen müssen oder da alles für reinwerfen. Ist das ein Thema bei euch?
Na, ein Thema weniger. Also ich denke auch, dass wir die Älteren auf den Jüngeren in der Hinsicht auch einfach helfen können. Also ich meine, jetzt wenn du dabei bist mit Anfang, Mitte 20, das heißt ja nicht nur, wenn du es vielleicht jetzt ein, zwei Mal nicht schaffst, dass deine Zeit nicht kommt. Also so ist es ja nicht. Aber ich denke, für uns Ältere zum Beispiel auf den großen Positionen mit Oscar, der dabei ist, der jetzt auch europäisch schon ein paar Jahre dabei ist, aber trotzdem natürlich international. Man kann probieren, dass man ihnen mal hilft. Jetzt nicht im Training, dass man sagt, oh, ich hoffe, er macht Fehler, sondern nee, also aus meiner Sicht, man probiert, den Leuten auch zu helfen. Dass man sieht vielleicht, wo er was besser machen kann, ihm zu helfen kann, dass er das sieht. Mit Louis, den ich aus Bamberg kenne, als er 18 Jahre alt war. Da war er gefühlt, ein Kind hat 60 Kilo gewogen und hat seitdem sich so groß entwickelt und ist ein gestandener Bundesliga-Euroleague-Spieler, hat seinen Vertrag jetzt oder so bei Berlin noch verlängert für 3 weitere Jahre. Dass man da hilft. Also es ist ein gesunder Konkurrenzkampf, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie untereinander da ein großes Thema ist.
Das heißt, du bist schon jemand, der auch, ich meine, du bringst eine Menge Erfahrung mit, sowohl in der Nationalmannschaft als auch generell in deiner Karriere. Hast du einfach schon viel gesehen auf dem höchsten Niveau. Das heißt, du bringst das auch so ein bisschen mit ins Teamgefüge ein.
Definitiv. Also ich habe es auch in meinen ersten Jahren in der NBA von so Aaron Baines, Al Horford gelernt, was es bedeutet, so Veteran zu sein, älter, den Jungen einfach zu helfen. Und wie gesagt, Konkurrenzkampf ist immer gut, aber man will sich ja untereinander helfen, weil ich habe jetzt einige Jahre Nationalmannschaft gespielt und alles und das ist die Zeit von den Jüngern, die kommt auch noch und ich will denen helfen, dass sie genau diesen Positionen übernehmen und den deutschen Basketball natürlich weiter erfolgreich tragen.
Goldie mag es ja, die Vorbereitung oder generell den Sommer in Phasen einzuteilen. Wie sehen diese Phasen aus?
Naja, erstmal glaube ich, sind wir die letzte Nationalmannschaft, die angefangen hat mit der Vorbereitung. Ich glaube, bevor wir angefangen haben, haben andere Teams schon Spiele gespielt.
Mhm. Ja, die Franzosen jetzt gerade erst.
Genau. Slowenien, aber das kommt halt daher auch, dass Goldie allen gesagt hat, mit denen er sich getroffen hat und sowas, dass wenn wir am 1. August anfangen oder 31.07., dass wir alle in Shape kommen sollen. Also seid fit, kommt nicht irgendwie, weil wir wollen keine Zeit verschwenden mit jemandem, der wirklich gar nicht in Basketball-Shape ist. Also es bringt nichts. Und ja, und jetzt, wie gesagt, wie du sagst, mit Phasen. Die erste Phase ist natürlich jetzt den Kader auf seine Zahl, was er 12, 14 haben möchte, runterzuschrauben, dass wir den Kern haben und dann das Team zusammenzubringen. Dann gehst du an Details, worauf wir letztes Jahr aufbauen können von der EM, aber auch die Fehler, die wir dann, wo wir vielleicht noch besser sein können, wie defensiv können wir noch viel besser sein, zu helfen, gegen stärkere Teams noch besser zu spielen, dass wir noch eine bessere Chance haben zu gewinnen, dass wir daran dann arbeiten. Dann kann man mehr ins Detail gehen. Die erste Woche ist, glaube ich, einfach so ein bisschen so Rhythmus reinzukommen. Er will sehen, was Leute machen, wie sie aussehen, wer kommt ins Team. Und dann die Woche jetzt nach dem Spiel gegen Schweden am Samstag in Berlin geht es dann mehr ins Detail und Hamburg. Und ich glaube, dann wird es extrem wichtig für uns.
Fand ich in dem Zusammenhang spannend. Wir haben gerade die Franzosen kurz angesprochen. Die sind ja mit 12 Spielern direkt in die Vorbereitung gestartet. Wohl, die haben gar nicht gesagt, wir nehmen mal 14, 16, 18 mit. Es ist ein anderer Ansatz. Wie findest du den, wenn man jetzt sagen würde, man fängt direkt die Vorbereitung an mit den 12, die es sind?
Wusste ich zum Beispiel nicht. Weiß ich nicht. Ist natürlich dann eine Gefahr, was man nicht hofft, aber falls sich dann doch jemand verletzt, dass man dann niemanden hat, der schon so ein bisschen Teil integriert ist, der die vielleicht eine Woche schon mitgemacht hat in der Vorbereitung, weiß, was los ist, das System, die Leute so ein bisschen mehr, ist natürlich auch eine Gefahr. Ich meine, ja, ich glaube, dass jeder Trainer, ich meine, die Franzosen haben auch ihren Kern seit 40 Jahren zusammen, aber ich denke schon, dass es besser ist, ein paar mehr Leute zu haben, um einfach auch ein bisschen ein Feuer zu machen.
Ja. Gehen wir schon mal. Sorry, der Vollständigkeit halber, ich glaube, dass die das so machen. Klar, die haben diesen 12er-Kader nominiert, aber die machen es so, dass sie sozusagen ein Select-Team noch einladen mit Nachwuchsspielern, mit jüngeren Spielern, die dann, glaube ich, auch schon Teil des Trainingslagers sozusagen sind und irgendwie für 5 gegen 5 Aktionen, also für Scrimmage-Games da sind, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja. Dann haben sie sich das beim Team USA halt
ganz genau
geschaut.
Ja. Stimmt, da ist es ja ähnlich. Da läuft es auch schon seit Jahren so. Ja. Blicken wir schon mal kurz auf die WM jetzt voraus oder auf das Ende des Sommers. Franz hat sich so geäußert, Gordy auch. Und ich glaube eigentlich von dir ist auch schon mal gelesen zu haben, irgendwo in einem Interview, das Ziel ist eine Medaille. Ist das für dich auch so? Ist das Ziel des Sommers?
Definitiv. Eine Medaille, damit die Qualifikation für Olympia für nächstes Jahr. Das ist, denke ich, für uns alle das Ziel. Für mich persönlich als Team definitiv. Weil, wie gesagt, wir haben letztes Jahr eine Heim-EM, ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber wir haben gezeigt, dass wir mit dem Besten in Europa mithalten können. Und deswegen brauchen wir uns da nicht zu verstecken.
Ja, da ist jetzt unter den Vorrundenteams ein europäisches mit bei, gegen die ihr jetzt bei der EM letztes Jahr nicht mitgespielt habt, nämlich Finnland. Dazu noch Australien und Gastgeber Japan. Wer ist so von denen aus deiner Sicht der härteste Brocken?
Ich glaube, jedes Team hat so seine eigenen Stärken und so, vor allem mit dem Eröffnungsspiel oder im ersten Spiel gegen Gastgeber Japan. Ich glaube, die japanischen Fans sind sehr Basketball-Sport-verrückt generell. Ich glaube, wir hatten vor der WM damals hatten wir ein Vorbereitungsspiel in Tokio, was unglaublich war. Die japanische Kultur ist wirklich, wirklich mega. Also die Menschen sind extrem respektvoll. Es ist so sauber. Wir hatten wirklich gutes Essen dort. Das wird auf jeden Fall cool, dass wir da das Spiel gegen Japan haben. Australien ist, der Kern ist auch seit gefühlt, weiß nicht, 10 Jahren zusammen mit Paddy Mills, der jedes Jahr spielt. Paddy Mills ist im Sommer für Australien ein anderer Paddy Mills, der in der NBA rumläuft und ein Spot-Up-Dreierschütze ist. Also, und Finnland letztes Jahr eine extrem gute EM gespielt mit Laurie, der wirklich 1 bis 5 eigentlich alles gespielt hat. Ja. Sehr schnell, also danach haben wir bei den Pacers ähnlich gespielt, dass du wirklich viel Fastbreak spielst, wenig System, einfach nur schnell Ball bewegen, extrem schwer zu verteidigen und vor allem halt da auch vorzubereiten im Vorfeld, einfach vom Scouting her. Aber auch da, ich meine, wir haben letztes Jahr, denke ich, eine stärkere Gruppe gehabt bei der EM. Ja, aber trotzdem ist es gut für uns, dass wir nicht da reingehen können und sagen, ja, es wird ein Selbstläufer, sondern dass wir wirklich, genau wie letztes Jahr von der ersten Minute, vom Spiel müssen wir sofort da sein. Wir können uns nicht auf andere verlassen. Es ist so extrem wichtig, jedes einzelne Spiel.
Ja, ist jetzt gerade auch mal wieder gemerkt bei der Damen-Nationalmannschaft im Fußball, die eine vermeintlich leichte Gruppe hatten und dann eben nicht durchgekommen sind. Genau.
Ja, der deutsche Fußball ist leider gerade
schwieriger.
Ja. Schweren.
Aber wir bleiben beim Basketball. Du hast es jetzt gerade schon fast gesagt, und du warst, glaube ich, auch einer der wenigen, die sich richtig gefreut haben, dass es nach Japan geht, eben weil du sagtest, du magst das Land und die Leute. Also alle anderen haben sich eher andere Reisen gewünscht, weil es natürlich auch ein teureres Land ist und auch der Weg dahin extrem kompliziert ist, der Flugweg. Aber für dich ist es jetzt eine perfekte Vorrundendestination.
Ja, vorher war es natürlich so, ja, wenn man jetzt natürlich die Reisen anguckt, haben wir noch einiges vor uns mit Abu Dhabi, von Abu Dhabi nach Okinawa und nach hoffentlich Okinawa dann nach Manila zurück, wenn man sagt.
So, ein Stück zurück auf den Richtung Westen.
Ja. So, auf jeden Fall haben wir noch einige Distanzen vor uns, aber ich glaube an sich, wenn wir erstmal, ist es dann in oder auf Okinawa, weil es eine Insel ist?
Ich vertue mich auch mal, beides. Stadt und Insel. Ja.
Okay, eine Insel und eine Stadt.
Ja. Okay, wenn wir dann erstmal angekommen sind in Japan, ich glaube, da freuen sich die Leute schon. Also ich habe nur gehört, dass wie das japanische Hawaii wird es gesagt, es ist mega schön dort. Und ja, ich denke, das wird vielleicht helfen, wenn wir dann hoffentlich später auf den Philippinen sind, dann hat man zumindest zwei Sachen mitgenommen.
Ja.
Und also, ja, ich freue mich, was die anderen sagen oder nicht. Kann ich ja nochmal genauer nachhaken.
Ja.
Wir sprechen dann nochmal nach dem Red Eye, nach der Abu Dhabi-Geschichte. Aber das nur nebenbei.
3 Uhr morgens ist Abflug, richtig?
Ja. Dann über Osaka nochmal umsteigen.
Nochmal umsteigen, auch.
Ja, jetzt habe ich hier News gebroke.
Okay, ich nehme meine Meinung mit dem Flug, mit der Reise nach Japan zurück.
Nowitzki hat sich vor kurzem geäußert zum WM-Vorhaben und hat gesagt, das ist einer der besten Kader, die er je gesehen hat. Das hat man 2019 auch gesagt. Wir wollen diese 19er-Geschichte jetzt nicht mehr aufwärmen. Das ist an allen anderen Stellen so viel schon geschehen. Aber was denkst du, ist dieses Mal anders?
Naja, wie schon gesagt, ich denke, der Erfolg vom letzten Jahr gibt uns einfach so einen Push, dass wir auf so einer, nicht eine Welle ist vielleicht übertrieben, aber einfach, dass wir das Selbstvertrauen aus letzten Sommer einfach mitnehmen. Das ist gerade gesagt, auf dem Papier kannst du den besten Kader haben, die besten Spieler, aber wenn es auf dem Feld einfach nicht klickt und die Leute nicht zusammenstehen und zusammenspielen und vielleicht die Philosophie vom Trainer nicht ganz umsetzen und ein bisschen jeder sein eigenes Ding machen will oder wie auch immer, Dann bringt es dir nichts. Man hat es in den, nicht nur 2019 war es bei uns nicht so, in den vielen Jahren davor waren es einige Teams. Team USA ist schon passiert. Ich denke, dass das Teamgefüge ist dann einfach wichtiger, dass du wirklich weißt, Gordy ist wirklich groß, auch Rollen zu verteilen, dass jeder weiß, wer was macht. Wir wissen, dass Dennis und Franz sind unsere ersten Optionen in der Offensive, aber genauso braucht sich dahinter niemand verstecken, weil jeder weiß seine Stärken und das Team weiß die Stärken des anderen. Und das ist halt dann wirklich extrem wichtig für uns.
Das ist diese Racehorses und Pigs-Geschichte, ne?
Das war die Racehorses und Pigs-Geschichte letztes Jahr, wo wir unsere schönen T-Shirts, die Arne dann für uns gemacht hat und mir die Rechnung am Ende geschickt hat, wollen wir nur mal merken. ja, aber es gehört dazu wirklich. Also es bringt nichts, wenn du einfach nur 12 Individualisten im Team hast und jeder spielt für sich da draußen. Das ist viel wichtiger, dass du Rollen hast, Leute, die auch ein bisschen die Drecksarbeit auf dem Feld machen mit Verteidigung, Rebounds, alles Mögliche einfach.
Du hast jetzt so ein bisschen angerissen, dass es das Teamgefüge und die Chemie und das Zusammenspiel eine höhere Priorität hat als jetzt taktische Vorgaben, dass ihr jetzt ein Setplay, also ein Spiel, Spielzüge habt, irgendwie tausende verschiedene für jede Situation. Liegt es auch so ein bisschen daran, dass man einfach so einen Nationalmannschaftssommer hat man einfach nur diese begrenzte Zeit an Vorbereitung. Es ist jetzt keine Vorbereitung auf eine Saison, wo man auch in der Saison noch irgendwie feilen kann daran. Ist das in so einer kurzen Zeit vielleicht sogar der wichtigste Faktor, dass man einfach zusammensteht?
Ich denke, man kann es von beiden Seiten sehen, weil wir sind alle schon so lange Profis, dass auch wenn Gordy uns 50 Systeme gibt, dass wir die irgendwie laufen können und hinkriegen. Aber im Endeffekt, da gibt uns halt Grundlagen, wenn wir dann mal in die Halbfeld-Offense kommen, dass wir Setplays haben, die wir laufen können, wenn wir was brauchen. Aber im Endeffekt sagt er auch, spielt Basketball, bewegt den Ball. Also klar, wenn einer nur den Ball die ganze Offense hat, immer und immer und mal wieder, ist es leicht zu verteidigen. Aber ihm ist es wichtig, dass du, wenn das Spiel vielleicht mal ein bisschen stagniert, dass er dann sagt, oder unsere Point Guards wissen, pass auf, wir haben Play 1, 2, 3, 4, 5, 6, um zu wissen, gewisse Leute in eine gewisse Position zu bringen, dass wir das laufen. Aber ich meine, unser Ziel muss es sein, so viele Stops wie möglich zu geben und Fastbreak zu spielen. Wir haben mit Dennis einen der schnellsten Spieler, die bei der WM rumlaufen. Und wir haben Flügel und Große, die extrem laufen können. Und das muss unser Ziel sein. Dass wir wirklich aus dem Rebound Stops kriegen und rennen. Und dann, wenn du Setplays später hast und brauchst, Ende des Spiels, wenn du ein bisschen ruhiger brauchst, wenn du vielleicht die Zeit ein bisschen mehr brauchst, dann haben wir das natürlich auch da.
Wie oft denkst du jetzt noch an diesen letzten Sommer zurück, Eurobasket mit der Bronzemedaille oder gerade vielleicht auch an diesen Moment, die Medaille umgehängt zu kriegen, und redet ihr auch im Team jetzt noch öfters darüber?
Für mich war es ein Riesenerfolg. Also ich habe die Medaille, wo wir nach Indiana umgezogen sind, ich habe die mitgenommen, ich habe die dabei gehabt, weil es ein extrem, also wie gesagt, für mich war es eine große Ehre, es war ein großes Stolz, halt was bei der Heim-EM eine Bronzemedaille zu gewinnen. Natürlich haben wir auf mehr gehofft, als wir an dem Punkt dann waren. Aber ich glaube, dass für mich ist das dann auch noch direkt eine Motivation, dass man nicht satt ist, sondern dass man das Gefühl nochmal haben möchte. Jetzt wie gesagt, wie wir vielleicht bei einer WM Richtung Olympia, dass man jetzt nicht sagt, oh, einmal und wir sind zufrieden, sondern dass man wirklich darauf aufbaut und auch im Team die Leute, die letztes Jahr dabei waren. Und genauso ist eine Motivation für die, die letztes Jahr vielleicht nicht dabei waren, nicht sein konnten, wie zum Beispiel Isaac, Mo, die durch Verletzungen das leider verpasst haben, um eine extra Motivation, weil sie genau dem Team helfen wollen, das nochmal zu erreichen, aber auch persönlich diesen Moment haben wollen.
Hat die Medaille, du hast jetzt mitgenommen nach Indiana, hast aber die Wohnung oder das Haus in Boston noch, wenn ich richtig verstanden habe. Hat die einen Ehrenplatz, wenn die zu Hause in Boston ist sozusagen?
Ich warte noch, bis ich es genau mache für den nächsten Sommer. Wobei hoffentlich noch was dazukommt. Aber dann natürlich, ich habe mir vom letzten Jahr das Trikot und einen Ball komplett unterschreiben lassen von allen Leuten, die dabei waren im Team. Und dass ich mir das dann in eine Glasbox mache und alles aufhänge. Ich habe so oder so schon viele Trikots in meinem Zimmer geframed und aufgehangen von Mitspielern, also gegen die ich gespielt habe über Jahre. Und dass das dann auf jeden Fall einen besonderen Platz für mich bekommt.
Cool. Das Bronzespiel war dann letztes Jahr dein 54. Länderspiel insgesamt bisher. Kommen jetzt ja noch weitere dieses Jahr dazu. Wir haben so eine kleine Rubrik, wenn wir eine haben hier im Podcast, und fragen unsere Gäste immer, erinnerst du dich noch an dein erstes A-Herren-Länderspiel?
Muss ich sagen, kriege ich nicht noch so eine kleine Urkunde oder sowas für 50? Okay, ich frage nur. Nein.
Christoph im Hintergrund nickt, ja.
Mein erstes. Ich weiß, wann ich das erste Mal eingeladen wurde. Da hatte ich nicht gespielt, weil ich aus der U20 kam. Da weiß ich noch, da kamen wir zum Lehrgang nach Bamberg.
Mit Persic wahrscheinlich 2012. Persic,
ja, da waren es, glaube ich, Philipp Neumann, ich und ich weiß nicht, Mattes, glaube ich, sind wir nach Bamberg gekommen. Ja. Wir waren direkt im Meeting dabei und habe ich gleich erstmal gelernt, wer der Herr Persic ist, wie er tickt. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann das Jahr danach war. Ich denke, es war.
Ein
Polenspiel?
Ja, 2014 war es dann. In Leipzig.
In Leipzig.
Gegen Finnland. Also laut der Statistik zumindest, die der DBB führt, 74-67 Sieg und du hast 11 Punkte gemacht. Immerhin zum Debüt. Dann
Leipzig. Aber war das der gleiche Sommer, wo wir danach in Polen die EM-Quali gespielt haben?
Ja, müsste er, ja, genau. In ja, genau.
Wenn es zusammen, kann das sein, dass wir bei, oder er hat davor das Jahr schon gespielt vielleicht?
Nee, 2013 hatte er ja auch noch nicht bei der Europameisterschaft. Ihr war zusammen beide, dann das erste Mal dabei.
Ja, genau. Das Leipzig-Spiel habe ich. War ein Testspiel, oder? Ja, okay, siehst du, das Polenspiel war ein offizielles.
Ja, genau, die Testspiele werden auch mitgezählt. Okay, ja, gut, okay. Ja.
Aber Scrimmage heute Abend zählt nicht, also heute kommst du nicht auf 55.
Wie viel kommen denn diesen Sommer dann noch dazu? Habt ihr das mal rausgeschaut?
Ist abhängig von dir natürlich.
Ja.
Es sind drei, dann wären es.
Vier sind jetzt schon in der Vorbereitung. Sechs in der Vorbereitung. Sechs in der Vorbereitung.
Das heißt 60 und dann hoffentlich.
Mindestens fünf in Okinawa.
In der WM, oder?
Ja.
Neun?
Ja.
Aber wir spielen 10, wir spielen noch ein Ehrenspiel.
ja, das kennt
man. Also sagen wir mal so, hoffentlich kommen so viele wie möglich diesen Sommer noch dazu.
Ja. Aber das heißt, du hast schon auch so ein bisschen so einen irgendwie Bock, da ein paar Meilensteine noch zu knacken, ja? Verstehe ich, höre ich daraus.
Ich weiß nicht, ob es wirklich Meilensteine sind. Ich meine, wir haben jetzt im Team Leute mit, ich will es nicht falsch sagen, ich glaube, Nils und Joe haben die meisten mit Mitte 70, Anfang 70 oder sowas. Ich glaube, Nils hat noch eins mehr als Joe.
Ja, das kommt hin, ja.
Die da so in die Richtung sind.
JT hat, glaube ich, tatsächlich auch noch einige.
Ach so, ja, also.
Ich weiß es gar nicht. Ja, doch.
Da.
Ja, jetzt, die Anzahl der Spiele ist jetzt, wie gesagt, ist natürlich eine Ehre. Manche verpasst man durch Verletzungen, Sommer etc. Aber hoffentlich geht es eher darum, dass wir irgendwann mal in den DBB-Geschichtsbüchern, später mit Leuten über uns reden, dass wir mehr an den Erfolg verknüpft werden als an extrem viele Spiele.
Ja.
Also das ist natürlich für uns am wichtigsten, wenn man wirklich sagt, von ab der Heim-EM von 22 in der, bis 24, dass das vielleicht die erfolgreichste Zeit war vom Basketball in Deutschland.
Ja. Jemand, der sich ja trotzdem mit sehr vielen Länderspielen dann in die Geschichtsbücher auch eingetragen hat und sehr viel Commitment, Robin Benzing, 167 Länderspiele, wird morgen vor dem Spiel dann gegen Schweden hier in Bonn noch offiziell auch verabschiedet aus der Nationalmannschaft. Der hat das Team ja wirklich geprägt, auch über die Jahre. Und ihr habt auch selbst zusammen gespielt, viele Jahre immer wieder. Er hatte natürlich, weil er nicht NBA gespielt hat, kann man natürlich auch mehr Spiele sammeln. Das gehört ja dazu, der Wahrheit auch dazu, weil in den Fenstern, wo Robin dann auch mal mit dabei war, da können ja einfach keine NBA-Spieler und lange auch keine Euroleague-Spieler teilnehmen. Das ändert sich jetzt hoffentlich bald, aber das nur nebenbei. Wie hast du die Zeit im Team mit Robin erlebt?
Das war immer Spaß. Also mit Robin hat man wirklich immer Spaß auf dem Feld, in den Trainingshallen. Auch wenn man sich dann vielleicht abends mal im Hotel, in der Hotellobby an die Bar gesetzt hat, ein Glas oder zwei getrunken hat und einfach über das Leben, über die Karriere, über alles einfach gesprochen hat. Also mit Robin würde man nie sitzen und einfach eine Stille haben oder man fühlt sich nicht wohl. Also Robin ist wirklich jemand, der die ganze Kabine, den ganzen Raum einfach also wirklich aufheitert und auch unterhalten kann.
Ja.
Was bedeutet es dir, Deutschland auf dem höchsten Niveau zu repräsentieren?
Viel. Also es ist natürlich eine Ehre. Es ist kein, dass man das einfach zur Sicherheit hat oder dass man immer wirklich sagt, oh, das muss so sein und ich bin so oder so dabei, sondern nee, es ist eine Ehre. Also wenn man fit ist und kann, sollte man es auch machen. Und wie gesagt, für mich ist das auch immer eine Ehrensache gewesen und es ist auch immer noch. Und gerade wenn sich über die Jahre in der Karriere dann alles einfach so verteilt hat mit Leuten, Ich meine, wie gesagt, Dennis und ich sind in Braunschweig zusammen in der Jugend, haben wir in der Jugend gespielt. Mit Joe habe ich in der U18 angefangen, U20 zusammen zu spielen. Und dass man die Möglichkeit da im Sommer sich zu treffen, zusammen zu spielen, ist natürlich, gehört dann auch noch dazu, weil mit vielen Leuten im Team zu spielen, die man in der Nationalmannschaft hat, kommt dann vielleicht noch vor, dadurch, dass wir so viele Alba und Berliner natürlich haben und jetzt mal Odo und Joe in Mailand zusammen, aber natürlich ist es dann nochmal was anderes und bringt natürlich mal noch mehr Spaß dazu.
Ja, vielleicht hat man es sogar gehört, weil Christoph mir es gerade noch kurz als Info reingerufen hatte, um die Länderspielanzahl auch richtig zu sagen, Joe Vogtmann und Nils Giffey beide 94. Also 94, die gehen jetzt dieses Jahr auf die 100 zu dann,
Die 100 diesen Sommer. Hoffentlich beide nach der Vorbereitung.
Ja. Die ist auch schon eine Nummer. Ja. Wobei, wir machen noch einen kurzen Schlenker zurück zur NBA. Gerade ja die Frage nach dem ersten Länderspiel, nach der Erinnerung, wie sieht es mit dem ersten NBA-Spiel aus? Weißt du da noch?
Sehr, sehr, sehr schlechte Erinnerung.
Aber du weißt noch, wann es war?
Es war 2017 genau. In Cleveland, als Gordon Hayward sich leider das Bein gebrochen hat. Das war mein allererstes NBA-Spiel. Offizielles Saisonspiel, davor hatten wir ein Testspiel zu Hause gegen Charlotte, war das, glaube ich. Ja. Aber das war offiziell mein erstes NBA-Spiel, ja.
Ja. Und aber deine eigene Performance ist dann so auch in den Hintergrund gerückt, weil die Verletzung da war.
Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Spiel dann überhaupt gespielt habe.
Ja.
Aber das war, ich glaube, das ist ein Spiel, was ich leider aus schlechter Erinnerung nie vergessen werde.
Wobei, dann ist wahrscheinlich wie ich das erste Spiel, wo du dann gespielt hast, das, was ich hier auch aufgeschrieben habe, das war dann das nächste Spiel gegen Milwaukee Bucks mit 6 Punkten immerhin.
Dann nehmen wir das.
Ja.
Dann nehmen wir das. Dann nehme ich das als erst bessere Erinnerung. Dann ich im TD-Garden sogar gleich noch das Cleveland-Spiel ist raus.
Ja.
Sehr gut. Mit ihm ist auch eine Freundschaft entstanden, ne? In Boston in der Zeit mit dir.
Ja, also ich habe in NBA oder generell Teammates ist immer so eine Sache, die wechseln, können natürlich ganz schnell und oft wechseln. Und ich habe zu einigen noch Kontakt mit Gordon. Diese Ende Saison ist auch ein bisschen manchmal schwierig. Er hat selbst, ich will es nicht falsch sagen, ich glaube 4 Kinder auch. Das ist ein bisschen schwieriger, aber jedes Mal, wenn wir schreiben, wenn ich ihn schreibe, Fragen habe oder wenn es irgendwas geht, die haben uns zum Beispiel, dadurch, dass die aus Indiana sind, wo wir da hingekommen sind, haben die uns extrem geholfen, dass seine Frau hat uns geholfen, dass unsere Tochter da in die Schule reinkommt, weil wir natürlich für Schuljahr schon viel zu spät waren, hat sie uns dann geholfen, da, weil sie da selbst zur Schule gegangen ist, mit ein paar Anrufen und sowas, dass unsere Tochter dann da sozusagen noch reingekommen ist. Und also es ist wirklich Gold wert, also das sind Kleinigkeiten, die man vielleicht nicht immer zu schätzen weiß. Man sollte es mehr und dass man einfach dann so Resources und Freunde auch hat, wo man wirklich mal nachfragen kann, wenn es wirklich mal was braucht, dass es ist. Und nicht nur irgendwie was Materielles, sondern einfach so gefallen, was viel wichtiger sind. Und auch, wie gesagt, einfach generell in Indiana, die Ecken, wo man vielleicht wohnen kann, was man machen kann und einfach so Sachen. Oder jetzt zum Beispiel, die leben jetzt in North Carolina, Charlotte, lieben es so sehr. Habe ich mit ihm schon gesprochen, jetzt öfter baue ein neues Haus und sage, es ist so schön da zu leben, dass wir das doch auch mal überlegen sollen. Jetzt ist es im Kopf drin, jetzt schauen wir mal, was im nächsten Jahr so passiert.
Ja, cool. Du hast vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass die letzte Saison für dich nicht so einfach war, gerade mit der Verletzung am Anfang. Dann bei den Pacers warst du ja auch in einem Team, was ja sich irgendwie in einem Umbruch im Rebuild schon befindet auch. Hast dann ein paar Spiele gemacht und dann hieß es ja irgendwie, jetzt müssen die Kids ran, damit wir schauen, was wir an denen haben. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
Ja, ist natürlich nicht einfach. Erstmal die Situation, wie ich zu den Pacers gekommen bin, war natürlich unerwartet. Dann hast du ein Team, was wirklich im Rebuild ist und teilweise Spieler hat, die jünger sind als meine Nichte. Also wirklich, meine Nichte ist älter als einige Teamkameraden, die ich hatte. Dann denkst du mir wirklich so...
Wild.
Das ist wild. Ja, das sind wirklich gefühlt Kinder, also die wirklich aus dem College kommen und gerade laufen lernen so in der Welt. Ist natürlich nicht einfach, aber auch da dann... klar, mit der Verletzung dann, aber trotzdem habe ich dann, wie gesagt, ich hatte gute Vorbilder, die mir gezeigt haben, wie man sich wirklich als Veteran verhält und als Teamkamerad und denen auch hilft. Und das habe ich dann auch weiterhin probiert. Natürlich, nach den, ich glaube, 7 Spielen, die ich gespielt habe, wo mir gesagt wurde, ja, wir gucken jetzt, dass die Jungen spielen, du bist fertig fürs Jahr, will natürlich niemand hören. Weil ich will spielen, man will zeigen, man ist competitive und sowas, ob man im Rebuild ist oder nicht. Aber auch da habe ich dann probiert, so gut wie möglich denen zu helfen, auf der Bank natürlich immer noch positiv zu sein und alles Mögliche. Und natürlich, wie gesagt, also ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich nach Hause gegangen bin und also zu Hause natürlich nicht sauer war, aber auf der Fahrt nach Hause war ich dann natürlich, oder wo ich diese Gespräche hatte, es war in Orlando, wo wir nach Orlando geflogen sind, natürlich ein Schlag ins Gesicht.
Ein bisschen pissed ist man da schon. Ne?
Definitiv.
In Houston davor war es ja eine vergleichbare Situation, glaube ich, ne? Hat dir das dann vielleicht geholfen, damit so ein bisschen umzugehen? Weil Houston war ja noch, also die waren ja noch sehr viel schlechter als Indiana zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Noch ganz am Anfang des Rebuilds. Da warst du ja auch gefühlt irgendwie der einzige irgendwie erwachsene Mann in dem Laden, so ungefähr, ne?
Ja, da waren sie genauso. Die Situation hat mir definitiv geholfen, in Indiana damit besser umzugehen. Wir hatten, glaube ich, in Houston waren es DJ Augustin und ich. Und alle anderen waren, und Eric Gordon, waren drei Alte.
Ja.
Und der Rest waren wirklich, glaube ich, wir hatten 6 19-Jährige. Und war natürlich anders. In Indiana waren dann so ein Mix da drin. Wir haben sozusagen wie drei Altersgruppen. Am Ende hatten wir mit James Johnson und George Hill, die da oben waren, mit 36, 37. Dann hatten wir eine Gruppe mit TJ McConnell, Buddy Hield und ich, die so 30 sind. Und dann kamen die Leute 25 und drunter. Also Miles Turner oder 26, der seit 8 Jahren, man denkt, der ist älter, aber der ist gerade auch 25 oder 26 geworden.
Wow, krass. Das ist krass.
So, und das war dann so die Gruppe, aber... Ja. Um darauf zurückzukommen, ja, es hat mir definitiv geholfen, einfach mit der ganzen Situation umzugehen, den Jungen so ein bisschen zu helfen und einfach so ein bisschen so ein Guide zu sein und einfach den, wie gesagt, kommen aus dem College, kommen die große NBA-Welt bei manchen Rookies, die dann manchmal sich zu festfahren auf gewisse Sachen, die hohe Draftpicks wollen dann halt immer zeigen, warum, sie wollen scoren und fahren sich dann oft auch fest, auch vom Kopf her, dass sie ein bisschen, so dass du denen einfach hilfst, so ein bisschen gewissen Sachen abseits des Feldes auch das zu entspannen. Es ist immer noch Basketball und so Dinge halt.
Wie sieht das für nächste Saison da aus? Habt ihr schon drüber gesprochen? Gibt es da eine neue Rolle? Oder dein Vertrag läuft noch ein Jahr und dann gibt es noch eine Teamoption auf ein weiteres Jahr? Ich meine, das heißt ja auch nicht, dass da nochmal wieder ein Trade kommen kann. Aber
Gespräche, ja und nein, so ein bisschen. Die sagen, oder das Thema ist noch, es ist noch relativ früh im Sommer. Man weiß noch nicht, was genau ist. Die Pacers wollen auf jeden Fall gewinnen nächstes Jahr. Die Playoffs und sowas kommen. Aber für mich ist, glaube ich, jetzt wichtig, deswegen ist der Sommer mit der Nationalmannschaft und die WM einfach extrem wichtig für mich, um zu zeigen, dass ich fit, gesund bin und immer noch auf sehr hohem Niveau spielen kann. Und was dann passiert, sind Sachen, die ich nicht kontrollieren kann.
Ja.
Das habe ich jetzt auch über die Jahre einfach gelernt. Wenn man sich da zu sehr reinsteigert, macht man sich einfach nur verrückt. Ja. Weil manchmal ist es so, wenn ein Trade ist, kann es sein, dass heißt nicht immer, dass dein Team dich nicht haben will. Es ist ein Business, aber vielleicht will ich auch einfach das andere Team einfach mehr haben. So, deswegen habe ich da gelernt, wie gesagt, das für mich geht zurück zum mentalen Training auch, was ich angefangen habe, einfach nur auf den Moment zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann. Und das ist meine Leistung, wie ich dem Team helfen kann, der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Und das wird mir dann hoffentlich auch für die NBA-Saison helfen.
Wenn wir noch einmal einen kleinen Schritt wieder zurückgehen, 2013, das war ja auch nicht der klassische Weg für dich so in die NBA, den man so kennen würde. Beim Draft 2013 wurdest du erst nicht gepickt, bist dann in Deutschland erstmal geblieben, auch durchaus sehr erfolgreich. Drei deutsche Meistertitel, einen Pokalsieg, das lässt sich ja auch gut sehen. Und dann 2017, nach diesem letzten Titelgewinn in Bamberg war es, glaube ich, dann, ne? Mhm. Pokalsieg und Meisterschaft, also das Double geholt, dann in die NBA gekommen. Braucht es vielleicht auch diese Zwischenentwicklung, diesen Schritt in Deutschland auch, um da noch weiter als Spieler zu reifen, um in die NBA zu kommen?
Ist natürlich auch spielabhängig. Also für mich war es 2013 dann, da kam ich aus einer Schulter-OP und da war es für mich lieber gehst du undrafted als in der zweiten Runde,
ja,
weil du einfach dann so sehr gebunden bist mit den Rechten, was Teams an dich haben, was sehr kompliziert sein kann. Mhm. Und dann war es für mich einfach so, dass ich aus Ulm den nächsten Schritt, ich bin aus Braunschweig nach Ulm, wir haben Eurocup gespielt, wir haben, ich glaube, ich habe zweimal den Pokalfinale haben wir verloren. Playoffs haben wir jedes Jahr aber gespielt. Nächsten Schritt, dann war Bamberg für mich der nächste Schritt. Einfach, da war Bamberg komplett Neuaufbau nach Chris Fleming und den erfolgreichen Zeiten.
Ja.
Und das waren drei für mich persönlich unglaubliche Jahre. Also sind jetzt noch Leute dabei, mit denen ich gespielt habe, hier aus der Nationalmannschaft mit Mauro und ja, Luis, der als junger da war, JT, Leon, die waren als ganz junge, wirklich junge Nachwuchsspieler am Anfang dort. Und das hat mich extrem geprägt. Erfolg hilft natürlich in der Entwicklung. Dass wir Bamberg wieder zurückgebracht haben und nach drei erfolgreichen Jahren war es dann für mich Zeit, Bamberg zu verlassen. Also ich hatte dann Gespräche mit Andrea Trinchieri zu dem Zeitpunkt, dass ich auch wenn es nicht die NBA gewesen wäre, dass ich für mich den nächsten Schritt gehe. Dann wäre es halt das europäische Ausland gewesen,
ja,
Richtung Spanien war das Team mit Barcelona oder sowas, aber dann war halt waren es die Celtics. Also ich weiß noch, Austin Ainge war beim letzten Spiel, wo wir die Meisterschaft gewonnen haben und hat mir danach nur eine Nachricht geschrieben von wegen, es ist Zeit, den Erfolg so nach Boston zu bringen. Ja. War es für mich halt klar, dass ich die Möglichkeit habe, dahin zu gehen.
Ja.
Hast du schon Gedanken darüber gemacht, wie es am Ende deiner Karriere aussehen soll? Dennis spricht ja immer davon, dass er gerne nochmal irgendwie in Braunschweig spielen möchte. Schmiedet ihr da zusammen Pläne oder willst du einfach irgendwann in Boston dein letztes Spiel feiern und Goodbye sagen?
Also bis jetzt hat Dennis mich noch nicht drauf angesprochen, aber also für mich ist das Ziel, also ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt mit europäischen, aber ich würde, wenn, wie gesagt, so Spanien wäre nochmal vielleicht interessant für mich,
ja,
aber wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich meine Karriere natürlich nach der NBA beenden und
klar,
hoffentlich, dass ich sage, dass ich fertig bin. Also ich möchte nicht, dass mein Körper mir das mitteilt und sagt, pass auf, du kannst nicht mehr spielen und dass ich mich da gezwungen hoch und runter oder einfach nur nicht finde, wann Schluss ist. Also ich möchte nicht mit, also okay, wenn ich mit 38 immer noch Verträge habe und ich bin fit und laufe, okay, aber ich möchte jetzt nicht jemand sein, der einfach nicht den Abschluss findet.
Das ist
dann noch Eier und nur weil ich nicht sagen kann, ist es Schluss. Also ich möchte gesund sein, ich möchte noch ein paar Jahre hoffentlich auf höchstem Niveau und erfolgreich spielen und dann ist glaube ich, für mich.
Deswegen ist es ja auch immer schwierig, mit einem Sportler, der mitten im Saft steht, über ein Karriereende zu reden. Trotzdem ist es mal so spannend, so ein bisschen in die Richtung zu blicken. Ich meine, ein Standbein könnte ja auch irgendwie so das Business sein. Ich habe gelesen, du bist Teamowner jetzt geworden bei einem Fußballclub, bei Rhode Island FC in der zweiten amerikanischen Liga. Ist das auch sowas, was in der...
Das gehört natürlich ein Teil dazu, ja, dass man sich ein zweites Standbein irgendwann aufbaut, weil ich meine, ich hoffe, dass jeder Basketballer nicht so naiv ist und zu sagen, ich muss nichts machen, ich brauche das alles nicht, sondern dass man sich ein zweites Standbein aufbaut. Ob es ist, ich habe angefangen vor einigen Jahren in Braunschweig, so proteinreich heißt es, so eine gesunde Fastfood-Kette, wirklich, wo das Essen gesund ist und alles da anzufangen, mit reinzugehen, dass man was macht. Dann habe ich mit dem Fußballverein, weil ich unbedingt mit Fußball was machen wollte. In Deutschland ist es leider nicht erlaubt, dass man sich irgendwie einkaufen kann. Ich hatte erst mit dem VfL Wolfsburg gesprochen, weil ich ja aus der Region komme, Marcel Schäfer ist ein guter Freund von mir, gesagt haben, keine Chance, kommst du nicht rein, VW vor allem und in Deutschland mit der 50+1-Regel so oder so schwierig. Und dann habe ich das gemacht, das Rhode Island ist in der Nähe von Boston, ist eine Stunde weg. Das ist ein komplett neuer Verein, der aufgebaut wird, wo nächstes Jahr dann die ersten Spiele überhaupt sind und die wollen halt der MLS so ein bisschen Konkurrenz machen. Bei der MLS ist halt so, jedes Team eigentlich macht die Playoffs, es gibt keine Relegation und Leute, die Fußball verstehen und es gerne schauen, sind halt, irgendwas fehlt. Also wenn jeder die Playoffs macht, es gibt keinen Abstieg, für was spielst du? Also du kannst das schlechteste Team sein und weißt auch nicht, was passiert oder so nichts.
Ja.
Und dass das so ein bisschen dann im Kommen ist und ich meine, ja, und ich dann so ein bisschen natürlich, dass man in Real Estate reingeht, probiere ich dann, fange ich jetzt an, auch in Deutschland mit meinem besten Freund, mit Elias Harris noch, den ich ja in Bamberg gespielt habe, dass wir da was anfangen. Ja, und für mich geht es einfach darum, dass ich was für meine Kinder aufbaue.
Ja.
Also dass die, wenn die ihren Schulabschluss haben, vorher gibt es nämlich gar nichts, wo auch immer, dass sie was erreichen. wirklich, gestanden, ob sie ans College gehen, dass sie einen College-Abschluss haben und sowas, dass sie dann was zum Übernehmen haben. Also ich baue was für die auf.
Ja.
Also dass die was haben, später was übernehmen können, hoffentlich, dass die ein gutes Leben dann weiterhin haben.
Ja. Das klingt gut. das Thema mit Dennis kam mir auch gerade auf. Und ich meine, das ist ja auch klar, dass du immer in Verbindung irgendwie mit Dennis stehst, bist mit ihm in Braunschweig sozialisiert worden, basketballtechnisch von Livio Kalin, euer Coach. Der hat eben auch mal gesagt, es gibt so eine Telepathie-Spielkultur zwischen dir und Dennis. Das ist ein Zitat, was ich dazu gelesen habe. Was ist das genau zwischen euch beiden? Und gibt es die auch heute noch? Oder ist das über die Jahre, wo jetzt natürlich nicht mehr so viel miteinander spielt, aus der Nationalmannschaft anders geworden?
Naja, ich denke, letztes Jahr hat man gesehen, dass es das auf jeden Fall noch gibt. Ich denke, das kommt einfach zusammen und entwickelt sich, wenn man in der Jugend und über Jahre halt einfach immer wieder zusammenspielt. Er kennt meine Stärken, ich kenne seine Stärken, dass man halt einfach dann sich den Ball wirklich zuspielt. Und das ist halt das Wichtigste, dass du weißt, was der andere gut kann, was der andere nicht so mag und so Dinge einfach. Und das, ich denke, das geht nicht verloren. Also, und das ist zurückzukommen auf das ganze Team, das mit den Rollen und dies und das, dass jeder weiß, wer wo seine Stärken hat. Also, wir wissen, dass der beste Werfer im Team ist Andi Obst. Also wenn wir Dreier brauchen und wir müssen was laufen, dann schmeißt du den Ball blind zu Andi. Also egal, wo Andi eigentlich auf dem Feld steht, wir wissen, dass der Ball eigentlich reingeht bei ihm wirklich. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die mit Erfahrung zusammenspielen und einfach sich entwickeln und dann auch da bleiben. Also dass man wirklich weiß, wer wo seine Stärken hat und dass es dann irgendwann ein blindes Verständnis geben soll.
Wie war das für euch, wenn ich mich richtig erinnere, ihr wurdet füreinander getradet, ne? Dennis aus Boston nach Houston und du auf dem anderen Weg. Ja. Und es gab, glaube ich, war sogar Moritz noch mit drin?
War das dieser Free Team? Moritz war in dem, dass der dann, ja, weiß nicht.
Irgendwas, ja. Er irgendwie war noch mit.
Irgendwas ja, war auf jeden Fall. Ihr beide wart auf jeden Fall irgendwie füreinander im Deal. Wie war das irgendwie, habt ihr euch kurz gelacht und es war gut, oder?
Ja, wir haben natürlich danach gesprochen.
Ja.
Ich habe natürlich von Houston an dann erzählt ein bisschen, was auf ihn zukommt, wie Dennis dann auch ist oder auch gut ist, dass er gesagt hat, ja, aber ich mache mir mein eigenes Bild davon, ist ja auch gut, aber ich habe gesagt, ich habe dich nur vornherein, dass du weißt, was los ist. Mhm. Vielleicht ein Thema für ihn, wenn ihr ihn mal hier habt, darauf anzusprechen, was dann wirklich war. Aber ja, ich meine, wir haben es noch seit Braunschweig nicht mehr geschafft, und abgesehen von der Nationalmannschaft zusammenzuspielen. Wer weiß, vielleicht kommt es nochmal in den nächsten Jahren in der NBA.
Cool. Dann kommen wir langsam zum Abschluss, aber nochmal auf ein ganz anderes Thema. Wie ist der Stand bei deinen Tattoos? Das ist ja irgendwie über die letzten Jahre immer mehr geworden. Ist das für dich noch weiterhin so ein Langzeitprojekt oder ist irgendwann auch mal gut?
Ja, ein paar Projekte kommen noch. Also wie gesagt, es geht auch mit der Nationalmannschaft. Wie erfolgreich wir sind, kommt noch was. Ja, okay. Natürlich ist die EM-Medaille und sowas kommt dann noch dazu, aber da warte ich natürlich, dass die Kollektion, das ganze Bild natürlich ein bisschen größer wird. Ja. Mit der WM, möglichst dann Olympia, was natürlich dann an Erfolg der WM direkt dranhängt, dass daraus auf jeden Fall was entsteht.
Was ist da alles so dabei bisher?
Sagen wir mal so, es hat alles für mich eine Geschichte. Es hat einen Grund, ich habe nichts, wo ich einfach nur sage, ich habe das gemacht, weil ich es gemacht habe.
Man sieht es ja zum Beispiel auch irgendwie, ist also die verschiedene Trikots auf dem.
Genau, ich habe für mich die Basketballbeine, wo dann am Ende auch das mit der Nationalmannschaft die Medaillen und sowas hinkommt. Das ist für mich einfach Basketball mit meinem Johnny 11, das mein Favorite Shoe ist, mit meinen Trikots und alles.
Und der Pokal, das war BBL, ne?
Die Meisterschaftstrophäe.
Und
die
Meisterschaft, Bruder, genau.
Aus Bamberg, wo wir das erste Mal gewonnen haben. Hier oben habe ich einfach ein Porträt von meinen Kindern.
Ja.
Sind so einfach wichtige Sachen. Das ist für mich extrem wichtig, dass ich mir nicht irgendwas mache, sondern dass da was dazugehört. Und bisschen kommt noch was dazu, aber Gesicht, Hals und sowas bleibt auf jeden Fall frei.
Okay. Hast du irgendeins, vielleicht ein kleineres Tattoo, was du bereut hast, nachdem du es dir gestochen hast?
Nee, muss ich ehrlich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es bereut habe, weil dadurch, dass ich da wirklich mich teilweise dann hinsetze, ich kann absolut null malen und zeichnen. Aber ich kriege meine Ideen zusammen, das ist halt so ein bisschen. Und dann habe ich jemanden, der vielleicht, meine Frau, die kann zeichnen, mein Bruder kann zeichnen, der Tattooer, das kann irgendwann zeichnen, dass ich meine Ideen aber alles zusammen selbst entwickle. Also ich gehe jetzt nicht einfach nur blind zu einem Tätowierer und sage, ja, ich möchte das, das und das, mach du mal. Sondern ich probiere dann schon selbst was zu machen auf den Arm, wo ich für meinen Sohn, ich habe auf der Brust einen großen Widder, den ich für mich meine Tochter gleiche Stern zeichne, einfach so ein bisschen. Deswegen bereuen habe ich zum Glück noch nichts. Also ich habe jetzt noch keine blöden Ideen gehabt, wo ich sage, ich mache mir jetzt mal irgendwas Doofes irgendwo hin.
Das heißt, es war kein irgendwie hier Junggesellenabschiedstour und alle tätowieren sich irgendwas Unnötiges.
Nee. Ja. Ich hoffe, das kommt noch nicht dazu, dass ich jetzt auf irgendeine Idee komme.
Ich glaube, der Punkt ist ja auch vorbei. Mittlerweile bist du ja auch in einem reiferen Alter.
Sagen wir mal so, wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen oder Er ist okay. Erweitert, vielleicht kommen wir dann auf doofe Ideen jemanden.
In Manila irgendwo in so einem Schuppen.
Dass wir selbst vielleicht was machen. Nein, aber wie gesagt, ich packe da viel Gedanken rein und bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bereue was.
Also wenn ihr den Weltmeistertitel holt, dann finden wir auf jeden Fall eine Lösung und dann in dem Fall schließe ich mich auch an.
Dann, das ist ein Wort, ihr habt es alle gehört.
Ja, es ist recorded, ist jetzt für alle Ewigkeiten aufgezeichnet, Lukas.
Genau.
Wer ist dein erstes?
Das wäre mein erstes, ja.
Ja, klar, okay.
Vielleicht, ja, doch, bis dahin schaffe ich es nicht mehr. Ne.
Stark.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Ja. Sehr spannende Einblicke in die Welt Daniel Theiss.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Und wir werden ja von dir an anderer Stelle, in einem anderen größeren Projekt noch immer mal wieder was hören, was wir jetzt noch nicht verraten werden.
Oh, gut zu wissen, aber ja.
Ja, da, irgendwann werden wir es auch beim Podcast dann erzählen, aber genau, Lukas ist da was dran. Damit sind wir durch für heute mit Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Nochmal zum Mitschreiben, Samstag, 5. August hier in Bonn, das erste Testspiel gegen Schweden, 19 Uhr, nur noch live auf Magenta Sport, weil Tickets gibt's nicht mehr, ist pickepacke voll ausverkauft. Dann nächste Woche, Mittwoch in Berlin gegen Kanada, gibt's auch nur noch ein paar Restkarten, also ist auch schon sehr voll die Mercedes-Benz Arena. Und dann darauf am Wochenende, 12. 13. August, wie gesagt, der Supercup gegen Kanada, China, Neuseeland, auch ausverkauft. Also könnt ihr auch nur live auf Magenta Sport zugucken, live. Nur ist natürlich Quatsch, also auch schaltet da auf jeden Fall ein. Und dann haben wir es auch schon gesagt, Abu Dhabi, WM, alles was da kommt. Davor hören wir uns aber auf jeden Fall nochmal. Viel Erfolg euch schon mal, dir. Und bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.